Über Götter und die Welten. Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welten. Mythengelaber.
Hallo Tillmann.
Hallo Uwe.
Wir springen heute wieder direkt von Midgard nach Stuttgart. Und als Metropole des Schwabenlandes ist ja weithin bekannt der Kessel. Weißt du denn übrigens, woher der Name Schwaben kommt?
Schwaben?
Ja.
Ich weiß, dass es gab so ein Volk, die Schwaben, kann das sein?
Ja, genau.
Aber woher das wiederum kommt? Ich meine auch, die kommen doch so von Nordosten irgendwie.
Also das ist ein germanisches Volk in der Völkerwanderungszeit, so in der Spätantike, und die kamen ursprünglich so aus dem heutigen Polen, wahrscheinlich auch so Skandinavien aus der Richtung, da kamen die meisten irgendwann her.
Ja, weil es gibt ja das Phänomen, dass wir sagen ja nicht irgendwie Viertel nach drei, sondern wir sagen Viertel vier, und das in Berlin, die verstehen das auch. Und ich frage mich, ob das den Ursprung da hatte, dass da auch mal das Schwäbische oder Einflüsse sind in...
Ja, es ist ja, heißt ja auch Völkerwanderung, also die sind durch ganz Europa gewandert, zum Teil auch hin und zurück, und diese Schweben waren ein Volk davon, und etymologisch, es gibt die Theorie, dass es mit dem Wort Schweifen zusammenhängt, weil die halt umher geschweift sind.
Schwurfen, schwiefen.
Ja. Okay. Und das andere, oder das andere Wort, wo man da davon ausgeht, dass der Begriff Schwaben herkommt, ist die Ziuwari, und das sind die Gefolgsleute des Gottes Ziu oder auch Tiu,
okay.
Und das ist ein anderer Name von Tyr. Okay, und den kennst du.
Ja, klar. Das ist der Gott des Krieges in der nordischen Mythologie.
Ja, und ich glaube auch des Rechtes, ne?
Also die Rechtsprechung ist eigentlich so ein bisschen, also die Streitschlichtung, sag ich mal, ist eigentlich später dann Forseti heißt der, aber der ist vielleicht auch, erfunden, sag ich mal. Also es kann sein, dass der ursprünglich gar nicht wichtig war. Dass es eigentlich ursprünglich nur den Tyr gab. Also
genau, aber seine Hauptaufgabe ist auf jeden Fall der Krieg. Genau, also dann wären die Schwaben eigentlich die Männer des Krieges.
Oh mein Gott.
Hier im Südwesten.
Die sieben Schwaben.
Ja, genau, mit dem Spieß.
Ja.
Und hier im Südwesten gibt es ja noch die Alemannen oder Alamannen. Da steckt ja auch wieder sowas, alle Männer drin. Also da hat ja auch schon so der Fokus liegt da irgendwie auf einem Heerzug und so. Ne? Also diese ganzen Völker, die kommen da aus dieser Völkerwanderungszeit, wo es eben auch viele Kriege gab und Eroberungen.
Und das war so 800 nach oder früher? Oder
nee, wann das war das so? Früher. Also die Germanen sind so, oder diese ganzen Völker, es gibt ja noch Goten, sind zum Beispiel sehr bekannt, Westgoten, Ostgoten, Burgunder gab es auch, Schwaben, Sachsen, die Angeln.
Ja, das ist...
Und die sind alle so in der, also sagen wir mal, Cäsar berichtet schon ein bisschen davon, und dann so in der Spätantike, also sag mal, vor ungefähr 2000 Jahren ging
also
es los.
Also was für mich da immer ein bisschen interessant ist, oder warum ich darüber nachdenke, ist auch Age of Empires 2.
Ja.
Da gibt es ja immer auch die Goten, und wir haben dann, also ich habe schon mit einem Kumpel überlegt, so ey, okay, da gibt es doch die Teutonen.
Weil
wir haben immer gesagt, er sei
die Teutonen. Die hatten die Deutschritter, glaube ich, als
genau, und die Teutonen sind so ein bisschen, die stellen man sich auch so mit so einem Flügelhelm vor, warum auch immer, das war so ein dummer Witz. Und ich habe immer nicht gecheckt, welches Volk wäre ich denn bei Age of Empires 2? Also, weil die Germanen gibt es ja nicht. Aber ich wäre ja auch kein Gote. Oder wäre ich doch ein Gote.
Ja, irgend sowas zwischen Goten und Teutonen wahrscheinlich.
Also Teutone, das gefällt mir nicht, weil da weiß ich, die sind irgendwann ausgestorben bei irgendeiner Schlacht in Südfrankreich. Danach lässt sich die Linie, also Teutone habe ich mal recherchiert, da gab es irgendeine Schlacht, und danach lässt sich es nicht mehr verfolgen, was mit denen passiert ist. Die haben sich dann verschiedenen Völkern angeschlossen. Okay, aber das heißt, wir Schwaben sind eigentlich Kriegstreiber.
Oder zumindest Kriegsgefolgsleute. Und zwar vom Gott.
Vom Gott.
Vom Tür.
Wir sind, okay. Ja, ich habe noch gedacht, weil du mit dem Kessel gesagt hast und Stuttgart, ich habe nur mal gehört, dass Stuttgart liegt so ein bisschen, liegt halt nicht am Neckar, sondern hinten drin, weil früher sind viele Heere den Flüssen entlang und haben dann halt alles verwüstet, was da war, und irgendwann hatten dann die Stuttgarter keinen Bock mehr und haben gesagt, okay, wir müssen ein bisschen ins Hinterland gehen.
Und die Bad Cannstatter hatten halt das
Pech,
genau.
Ja, okay. Das heißt, ja.
Wobei nach dem Zweiten Weltkrieg, Cannstatt wurde von den Amerikanern erobert und Stuttgart von den Franzosen.
Ach was, echt?
Ja, und geil. Deswegen hatten es die Cannstatter tatsächlich besser, Weil die Franzosen
keine Froschschenkel essen mussten.
Ja, genau. Nee, weil die Franzosen halt sehr schlecht auf die Deutschen zu sprechen waren und die Amis etwas entspannter waren.
Okay, aber jetzt nochmal mit, also weil du gesagt hast, Völkerwanderung. Das ist ja eigentlich ein spannendes Thema, weil warum sind die überhaupt losgewandert?
Ja, das ist eine sehr schwierige Geschichte. Man weiß es nicht genau. Also die antiken Schrift- oder Historiker, zum Beispiel Tacitus, der berichtet, dass die angeblich alle so aus Skandinavien kommen und man hat sich das so vorgestellt als so eine riesige Insel im Norden. Man wusste halt noch nicht genau, wie das geografisch aussieht und dass es da so eine Art Bevölkerungsüberschuss gab.
Ah, also es gab dann zu viele Hasen und zu wenig Füchse, so wie man das letzte Mal...
Ja.
Nee, weil, also...
Es aber gibt ob das ja, stimmt, weiß man nicht.
Ja, die Frage ist ja zum Beispiel die, dass man könnte ja sagen, okay, vielleicht gibt es Völkerwanderung. Also ich weiß, es gab es bei Attila, als der eingefallen ist nach Europa, der hat viel durcheinander gewirbelt. Dann
mit seinen Hunnen, genau.
Die Hunnen. Und der dann
hat dann andere Stämme vor sich hergetrieben.
Genau.
Die haben dann wieder quasi aufs Römische Reich Druck gemacht.
Domino quasi Effekt so.
Ja.
Also man kann sich ja vorstellen, dass es Völkerwanderung gibt, weil man vertrieben wird.
Ist sicherlich ein Grund, ja.
Ein Grund, warum man vertrieben wird, ist vielleicht, weil der Meeresspiegel gerade steigt. Das wird, ja, das könnte, also das ist ja wirklich, also ja. Ich finde die, das ein Problem am Klimawandel, was viele unterschätzen, ist, dass er halt Völkerwanderung auslösen könnte, was wieder zu Kriegen führen würde.
Ja, klar.
Und
viele
ist,
Migranten sind Kriegsflüchtlinge.
Ja, genau. Und die entweder flüchten sie vor einem Krieg, der da aus irgendeinem Grund schon ist, oder sie flüchten halt vielleicht, weil es da nichts mehr zum Essen gibt und dann kommen die irgendwo an und sagen so, hallo, jetzt sind wir hier auch da und dann kämpfen wir quasi ums gleiche Land. Weil die große Frage, die sich ja einem oft stellt, also die mir in den letzten Jahren oft gestellt wurde auch, also einem Freund auch gesagt so, sie verstehen eigentlich nicht, warum es Krieg gibt. Und ich finde, es ist auf der einen Seite ist ja voll einfach und auf der anderen Seite ist voll schwer, weil wenn man jetzt einfach mit Menschen, wenn man Menschen trifft, egal, man findet ja Menschen eigentlich, also wenn man in einer Kneipe jemanden kennenlernt von einem anderen, einer anderen, ich sage jetzt mal, eines anderen Volks, einer anderen Ethnie, man kommt ja immer mit denen klar. Und es gibt ja auch diesen Spruch, wie geht's genau, Krieg ist, wenn Männer, die sich nicht kennen und kein Problem miteinander haben, miteinander kämpfen im Auftrag von Männern, die sich sehr gut kennen, aber nicht leiden können.
Mhm. Ja und gut, das, zum Krieg gibt es ja ganz viele Sprüche, ja.
Ja, aber das ist, ich finde, das ist irgendwie so, weil ich finde es schon auch erstmal komisch. Also, ich finde es.
Dass sich Menschen überhaupt bekämpfen.
Ja, weil ich war schon in Frankreich und fand die alle nett. Also, so ganz blöd gesagt. So. Andererseits kann man sagen: Hey, ist doch klar, die wollen halt Ressourcen und deswegen hauen sie den Leuten auf den Kopf. Und eigentlich finde ich die Frage, warum gibt es eigentlich Krieg, ist schon krass.
Ja, also Hobbes geht ja davon aus, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist. Und deswegen sagt er, um diesen Urzustand, in dem sich alle immer nur bekriegen, bekämpfen und jeder eigentlich seinen eigenen Vorteil will, um den zu überwinden, braucht es dann eben so einen Staat oder so eine Art Gesellschaftsvertrag, der dann eben dazu führt, dass Gesetze eingehalten werden.
Ja, ich bin da jetzt nicht so der Fan davon, aus mehreren Gründen.
Das ist ein sehr pessimistisches Menschenbild.
Ein sehr pessimistisches Menschenbild und auch dieses, wir brauchen Kontrolle, sonst geht's nicht.
Ja.
Also, und das ist irgendwie für mich nicht befriedigend.
Also in der Forschung geht man davon aus, dass diese Germanen während der Völkerwanderungszeit tatsächlich überwiegend im Krieg waren.
Aber was bedeutet dann Krieg? Weil das finde ich nämlich wirklich...
Und zwar, ja, Stämme untereinander, zum Teil auch die Dörfer mit den Nachbardörfern, also sehr, sehr häufig eben Kämpfe. Natürlich kann man sich das jetzt nicht vorstellen, dass da immer Tausende von Menschen aufeinander losgegangen sind, sondern
genau.
So eine Schlacht war bestimmt auch mal einfach 30 gegen 40 Leute oder
ja,
sowas.
Eben.
Ja. Also das sind jetzt nicht die Riesenkriege, wie wir sie heute haben. Aber es gibt Hinweise darauf und es wird auch so beschrieben, dass die Germanen eben ständig Krieg geführt
genau.
hätten.
Genau, aber beim Krieg ist, was ich so interessant finde, ist, wenn man sich jetzt so einen Film anschaut, also weil in unseren Filmen kommt ja auch immer Krieg vor. Und ich habe neulich so einen Western angeschaut und in einem Blockbuster-Western ist ja immer ein Gemetzel hoch 10. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert und zum Beispiel Billy the Kid war so ein Western Held, wie auch immer, vielleicht, also ein Revolverheld, und der hat auf jeden Fall vermutlich so ungefähr 15 Menschen umgebracht in seinem Leben. Das ist natürlich erstmal sehr viel, aber wenn man das jetzt...
Das sind 15 zu viel.
Ja, nee, natürlich. Aber wenn man sich jetzt so einen Western anschaut, dann ist ja in der Eröffnungsschießerei sterben ja schon 20 Leute.
Ja, ja, ja.
Und deswegen frage ich mich halt so, wenn wir so einen Film schauen, wo auch im Mittelalter oder wann auch immer spielt, wo so zwei Volksgruppen aufeinander losgehen, da geht dann der Held durch und schlägt erstmal im Vorbeigehen 10 Leuten den Kopf ab.
Nee, das ist natürlich vollkommen übertrieben.
Ja,
also
genau.
Die Dimension, die wir heute da in diese Filme packen, das stimmt nicht. Also in den heutigen Kriegen, klar, da sind dann Hunderttausende von Menschen beteiligt und so, aber früher waren das oft nur, ich sag mal, 10.000 Mann war ein großes Heer.
Ja, genau, und dann ist
das aber auch... Das war wirklich schon ein großes Heer.
Genau, und dann aber auch, also ich habe mal so eine Doku gesehen, da ging es auch darum, man kann eigentlich nicht, wenn man auf dem Pferd reitet, im Vorbeireiten jemanden mit dem Pferd den Kopf abschlagen.
Mit dem Pferd, mit dem Schwert.
Ja, dass man mit dem Pferd reitet und mit dem Schwert schlägt. Ja. Aber dass der, also man sieht es dann ja, dann haut er den Kopf ab und er fliegt dann so weg. Das geht gar nicht. Ja, unser Kopf ist viel zu fest. Und es ist, also in diesem Film wird es ja manchmal so in dem Schwertkampf beschrieben, dass, ja, ich peitsche da kurz durch und...
Ja, das ist Blödsinn. Das ist halt der Dramaturgik, der dem Bild geschuldet, ne, in den Filmen, dass es eben besser aussieht.
Ja, genau. Also, weil
und dass dass da einer dann durch alle sich durchkämpft, ist ja auch Blödsinn.
Ja, natürlich. Ja,
also natürlich gab es vielleicht bessere Krieger und die haben dann mal mehr, aber ich glaube nicht, dass der dann da nach so einer Schlacht einfach 40 getötet hat und selbst nur mit so einer kleinen Kratzwunde an der Stirn rauskommt.
Ja, und außerdem ist natürlich ein Film immer so, dass der Held, der kämpft da immer nur gegen einen von den anderen und die schauen alle zu.
Genau.
Und dann kommt der Nächste, dann der Nächste, anstatt dass die alle mal gleichzeitig draufgehen und zack, vorbei, das passiert in den Filmen nicht.
Ja, das stimmt. Ja,
ich frage mich dann auch, warum, wie schafft man das? Also wenn wir jetzt eine kleine Gruppe sind von Menschen, okay, dann haben wir vielleicht irgendeine Motivation. Aber wenn ich jetzt mal vorstelle, ich ziehe jetzt in den Krieg für den König, warum machen die Leute da mit? Also ich stehe dann ganz vorne mit meinem Speer und werde höchstwahrscheinlich sterben, weil der Typ mit dem Pferd hat eine bessere Ausrüstung. Ja. Die sind zwar schon auch vorne manchmal geritten, die Könige, aber die hatten schon höhere Überlebens. Die wurden ja nicht so...
Genau, also der Begriff Heerführer, der sagt ja auch, dass einer das Heer führt, der ist dann schon nach vorne rausgegangen. Dieser, nennen wir ihn jetzt mal Anführer, der hat halt für zum Großteil auch für seine eigene Macht, für Reichtum gekämpft, für sich und die anderen für ihn. Und ich denke, ein wichtiger Verband oder ein wichtiger Aspekt ist da dieser Familienverband zum einen. Also die Sippe hat bei den Germanen tatsächlich eine große Rolle gespielt, Blutsverwandtschaft auch.
Das macht auch Sinn,
und damit so eine Art, also diese Gefolgsleistung gegenüber dem Heerführer, das war eine Frage der Ehre. Und der Ehrbegriff ist wohl, so sagt zumindest die aktuelle Forschung, bei den Germanen wirklich sehr wichtig gewesen, weil Ehre war gleichbedeutend mit Heil. Also wer Ehre hatte, der war eben auch, dem ging es gut. Der hatte sozusagen auch Segen von den Göttern. Und es hat dann dazu geführt, dass einige sehr erfolgreiche Heerführer dann auch vergöttert wurden. Mhm. Und eben, also die wurden dann zum Beispiel sogar Asen genannt, berichtet zum Beispiel ein spätantiker Geschichtsschreiber bei den Goten, dass die dann ihre adligen Familien, würde man sagen, dann irgendwann Asen genannt haben und dann eigentlich Götter waren, weil die eben so viel Heil und damit Ehre angehäuft haben durch ihr Kriegsglück, dass es natürlich für die anderen auch attraktiv war, da mitzumachen. Und gleichzeitig, wer eben feige war oder geflohen ist, desertiert ist oder auch sein Schild verloren hat in der Schlacht, genau, der war ehrlos und wurde dementsprechend auch aus der Gesellschaft ausgestoßen. Also da war einfach ein sehr großer Druck durch diese Zusammensetzung, sicherlich auch patriarchal, aber hierarchische Zusammensetzung der Gesellschaft.
Aber ich glaube, wir können es uns eh heute sehr schlecht vorstellen, weil damals auch dieses Bild vom Individuum war ganz anders und auch der Glaube an Gott oder Götter, dass es für viele war es ja auch klar, dass der König, die haben ja da wirklich dran geglaubt, dass der König ist von Gottes Gnaden und so ein Gott. Und wenn der das sagt, dann wir denken, Mann, waren die dumm damals, was ich übrigens sehr arrogante Sichtweise finde, die für dumm zu halten, weil wahrscheinlich werden in 500 Jahren Leute mal über uns sagen, hoffentlich werden in 500 Jahren die Leute über uns sagen, waren die dumm, dass die diesen Kapitalismus so, wie dumm war denn das? Die haben ans Geld geglaubt. Weil es könnte ja sein. Also ich finde, es ist manchmal spannend, sich zu überlegen, was würden Leute in der Zukunft an uns bescheuert finden? Zum Beispiel ins Fußballstadion gehen, wo uns vielleicht
denken, die was war Städte das? Voll mit Autos, die mit 50 km/h da durchfahren konnten.
Wie bescheuert waren denn die? Die haben ans Auto geglaubt.
Und da war schlechte Luft überall.
Und deswegen finde ich das manchmal ein bisschen zu arrogant, aber ich glaube, man kann das schon besser verstehen, wenn man glaubt, die haben, also wenn man das in Betracht zieht, dass die wirklich einfach das geglaubt haben, dass dieser König von Gottes Gnaden ist. Und was hier noch hinzukommt, ist ja, wir hatten es ja auch schon über die Nornen, diese Schicksalsfrauen. Mhm. Es gab scheinbar unter den Germanen auch Leute, die gedacht haben, ja, mein Schicksal liegt eh nicht in meiner Hand. Mhm. Wir glauben ja heute an den freien Willen, was ich auch ein fragwürdiges Konzept finde, oder sag ich mal so,
ist
ein kompliziertes Konstrukt und ich bin da auch nicht immer davon überzeugt, aber ich meine, die haben einfach gesagt, mein Schicksal liegt nicht in meiner Hand, also gehe ich auch in die Schlacht, glaube ich. Kann ich mir vorstellen, dass wir das unterschätzen, diesen Faktor.
Ja, durchaus. Also ich würde es nicht überbewerten. Ich kann mir schon vorstellen, dass viele auch Angst hatten und ja, nicht unbedingt jeder nur freudig vorne weggerannt ist.
Genau, aber desertiert sind sie dann trotzdem nicht so. Ja. Weil wir würden sagen, warum sind die nicht einfach abkauen?
Weil das hätte sie halt zu Ausgestoßenen, zu Ehrlosen gemacht.
Ja, man kann wahrscheinlich auch nicht so einfach abhauen, weil man dann, wo soll man denn hingehen? Wir können uns in den Flieger setzen und nach Mallorca fliegen, aber das ging ja damals auch nicht. Dann bist du dann auch wieder auf andere gestoßen. Und dann, was auch noch ein Thema ist,
passt ganz gut dazu, von dem griechischen Philosophen Heraklit gibt es dieses berühmte Zitat, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Das kennt man noch. Und dann geht es weiter. Er macht manche zu Göttern, manche zu Menschen, manche zu Sklaven und manche zu Freien.
Zu Freien?
Ja.
Okay.
Also wenn eben Sklaven zum Beispiel kämpfen, können sie sich dadurch auch befreien. Ah. Aber eben zum Beispiel auch Leute, die dann eben ihre Ehre verlieren, beispielsweise weil sie eben gefangen werden oder wie auch immer, die werden dann zu Sklaven und zu Unfreien.
Ich finde es ja noch komisch beim Thema Krieg, dass es immer wieder auch Menschen fasziniert hat. Also auch Philosophen hat es fasziniert, weil es gibt so einen gesellschaftlichen Umbruch. Ich habe mal vor Jahren so ein Interview gelesen mit einer Frau, die eigentlich schon nationalsozialistisch war. Und sie hat halt dann gesagt, also im hohen Alter hat sie dann gesagt, so ja, sie hat halt das Gefühl gehabt, bei etwas Großem dabei zu sein. Und deswegen war sie bei den Nazis dabei. Und Philosophen sind dann immer auch anfällig. Wow, und jetzt können wir das nutzen, um den gesellschaftlichen Umbruch, da muss man es halt durch, aber es bringt dann letzten Endes die Menschheit nach vorne. So, also ich glaube, es gibt Menschen, ich sage das mit Absicht auch, weil ich das Menschheit nach vorne bringen Konzept ein bisschen schwachsinnig finde, aber es gibt so Beispiele, ich weiß gerade nicht mehr von wem, aber es gibt wirklich so Beispiele von Intellektuellen, die beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs begeistert davon waren, dass jetzt endlich können wir irgendwie den gesellschaftlichen Umbruch, und es gibt dann einige, die dann, also Zweite Weltkrieg losging, gesagt haben, oh Gott, nee, weil die haben das dann gecheckt, dass es einfach doch ein riesengroßes Elend ist.
Und der Dritte Weltkrieg wird dann wieder, oder der Vierte mit Stöcken.
Der Vierte, genau, wird wieder mit Stein schleudern.
Laut Albert Einstein.
Ja, genau.
Aber da merkt man ja auch, wie Krieg und technischer Fortschritt zusammenhängen. Also die Waffentechnik war immer ein Feld, auf dem die Menschen sehr, sehr erfinderisch waren und immer sehr viel Ressourcen reingesteckt haben, um eben bessere Waffen, bessere Materialien, neue Taktiken zu erfinden. Ist ja
heute noch so eigentlich.
Genau, und da ist ja auch dann die Kehrseite des sogenannten Fortschritts, dass eben viel genau darauf verwendet wird, um eigentlich nur zu zerstören.
Ja, das gibt es ein Zitat von einem Chinese, der irgendwie vor ungefähr, wann war das, 1900, also vor 130 Jahren oder so, war der in Europa und kam dann nach China zurück und hat dann gewarnt schon, hat gesagt, hey, die Europäer, die hatten viele Kriege untereinander. Mhm. Und deshalb haben sie auch so Sachen wie die Dampfmaschine erfunden oder so, ich weiß nicht. Die sind in der Waffentechnik uns weitaus überlegen. Wir müssen da aufpassen. Und dann hat sich das ja bewahrheitet durch die Opiumkriege. Die Briten hatten einfach krasse Schiffe mit krassen Kanonen. Die Chinesen konnten da nichts dagegen tun, weil sie im Prinzip die Jahre zuvor zu friedlich waren. Und das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte, finde ich, dass wenn man eine friedliche Gesellschaft ist, gibt es leider irgendwo anders eine weniger friedliche und die einem dann der Waffentechnik überlegen ist. Das ist passiert leider häufig.
Das ist die große Frage der Abschreckung. Wie kann ich dann eventuell mich schützen, ohne selbst Krieg führen zu müssen? Ist ja auch jetzt aktuell wieder ganz groß mit der Debatte um die Wehrpflicht, ob die wieder eingeführt werden soll. Mich würde aber noch mal kurz das interessieren mit dem Aspekt, dass die angeblich so froh in den Kampf gezogen sind, weil sie ja quasi das göttliche Heil auf ihrer Seite hatten und so. Es gibt ja diesen bekannten, diese Vorstellung von Valhalla, dass eben dann ein Krieger, der auf dem Schlachtfeld stirbt, dann in Valhalla, dann, was macht der da eigentlich genau?
Sofa.
Okay,
schon mal Valhalla, gut. Nee, und sie machen auch, an der Schwertkunst üben sie sich in Valhalla. Also in Valhalla ist so das Haus von Odin. Es wird beschrieben, ich glaube, ich sag's tatsächlich richtig, und zwar Valhalla hat 540 Türen, durch die jeweils 800 Krieger gleichzeitig durchmarschieren können. Das ist so die Größe von...
Okay, da bin ich jetzt schnell genug
im Kopf. Genau. Also Valhalla ist so eine riesen Halle. Und im Endeffekt sitzen da die ganzen Menschen, die in der Schlacht gefallen sind und haben eine gute Zeit da. Aber gleichzeitig warten sie da auch auf die letzte Schlacht, auf Ragnarök. Also die sitzen da mit den Göttern, saufen, dieses Bier, das diese Ziege Heidrun spendet. Und ja, es ist echt schon gut. Und dann üben sie sich im Schwertkampf und haben eine gute Zeit. Und übrigens, ist, was noch ganz witzig ist an der, oder was nice to know ist, sag ich mal, die, wie sie nach Valhalla kommen, ist durch die Walküren. Die Walküren bringen sie nach Valhalla.
Das, also das sind so Kriegerfrauen, ne, die auch eigentlich in Rüstungen
dargestellt werden.
Ja, also man kennt es ein bisschen von Wagner, der Ritt der Walküre.
Ja, genau.
Ist ja eines seiner bekanntesten Lieder. Und die wird dann immer auch mit so Flügel, so einem Flügelhelm dargestellt, ja, und eben eine Frau in einem Panzer.
Genau, und übrigens die Chefin von denen ist Freya.
Okay.
Über die wir jetzt auch gleich noch reden. Und was ich aber interessant finde, ist, dass die Menschen Skandinaviens früher, wenn sie Nordlichter gesehen haben, haben sie gedacht, das sind die Rüstung der Walküren, die da sich, die man da sieht, dieses Grüne, okay, und Blaue, das sieht, da siehst du das Schimmern der Rüstung. Und ein Nordlicht war deshalb auch so ein Zeichen, dass irgendwo ein Krieg stattgefunden hat.
Ah ja, dann war ja ständig Krieg dann dementsprechend.
Sehr oft, ja, genau. Also immer nur Winter und im Sommer nicht, was eigentlich komisch ist. Weil
aber vielleicht nur ganz kurz, also die Krieger, die kommen nach Valhalla, wenn sie in der Schlacht sterben.
Genau.
Also, ja, okay.
Und wenn nicht, kommen sie nach Hel.
Das ist das Totenreich.
Das Totenreich.
Der, okay, und das ist dann quasi ein unehrenhafter, ja, Tod, da könnte man sagen. Okay. Okay.
Genau, und das war
das auch. Das kann ja auch vielleicht motivieren noch, dass man halt denkt, gut, da habe ich dann weiter meine Ehre und dann kann ich an der Seite von Odin irgendwann wieder weiterkämpfen.
Ja, ich habe auch mal ein Buch gelesen, wo sich dann irgendeiner, weil er alt ist, in sein Schwert stürzt. Also da bindet es am Boden fest und stürzt sich dann aktiv rein. Übrigens ist auch noch ein Motiv, das es
das oft gibt's auch bei den Griechen, ja. Aber dann kommt er auch nach Valhalla noch.
Ja.
Ah ja, okay.
Es geht nur darum, dass du, es geht eigentlich nicht, dass du im Krieg stirbst, sondern durch das Schwert.
Ah, okay.
Ja, und genau, wir hatten jetzt schon ein bisschen Valhalla und Freya, die ich gerade schon angesprochen, und wir hatten ja vorhin über Völkerwanderung geredet und du hattest ja letztes Mal auch schon ein bisschen das angesprochen, dass es eben zwei Göttergeschlechter gibt.
Genau, und also die Asen und die Vanen, und dieser Begriff Asen geht ursprünglich auch auf eine germanische Wurzel Aas zurück, die eben einen Holzpfahl bezeichnet. Da geht man davon aus, dass die frühen Germanen eben erstmal so Holzgötzen angebetet haben, und daher kommt wohl dieser Begriff der Asen.
Weißt du den Begriff der Vanen gerade?
Nee, das weiß ich nicht.
Ich glaube, es war irgendwie sowas wie Licht, ich weiß es gar nicht mehr sicher. Und also jetzt mal, ich muss kurz mal überlegen, wie man es am besten jetzt anfängt. Also es gibt im Prinzip, wir hatten schon darüber geredet, dass die Zahl 3 so wichtig ist bei den Germanen oder in der nordischen Mythologie. Und man kann eigentlich sagen, es gibt 3 große, wichtige Geschlechter, sag ich mal. Und das dritte, was wir jetzt noch nicht hatten, sind die Riesen. Und das Interessante ist, dass, wenn man es jetzt vergleicht auch mit anderen Mythologien, die Riesen, die sind eigentlich gar nicht so furchtbar. Also die sind schon auch furchtbar, aber es ist jetzt nicht, die sind jetzt nicht nur böse und nur schrecklich, sondern, und es gibt da ziemlich viele Durchmischungen. Was interessant ist, ist noch, dass die männlichen Riesen sind oft schon hässlich und groß und haben viele Köpfe. Und die weiblichen Riesen sind oft wunderschön. Also zum Beispiel Freyr, der heiratet eine Riesin. Dann es gibt ganz oft, dass Götter quasi mit Riesinnen Kinder kriegen, aus denen dann wieder Götter entstehen. Mhm. Und zum Beispiel ist auch Loki, ist auch ein Sohn von Göttern. Loki gilt eigentlich als der schönste Gott. Aber ich will jetzt nicht so viele Beispiele aufzählen, sondern das Ganze ging eigentlich so los, dass die Riesen stehen für Naturgewalten. Mhm. Und die Riesen waren eigentlich als erstes. Dann, und das ist jetzt wirklich komisch, ich weiß nicht, ob das dir klar ist oder ob das jetzt alles verwirrt, aber die als zweites kamen, die Vanen. Und die Vanen sind so Fruchtbarkeitsgötter. Die sind eher noch Naturgötter, die sind verbunden sehr mit der Natur. Das sind eher so Geister, das sind so lichte Gestalten. Ja. So eher so wie bei Herr der Ringe könnte man die Elben denken. Die sind so schöne, weiße.
Ja, so Naturgötter sind ja oft so die frühen Ursprungsgötter.
Genau. Und also auch historisch gesehen, so die waren früh da. Und dann war es aber so, die waren halt sehr klug, sehr schön. Die haben sich um Ackerbau gekümmert. Aber es gab ein Problem, die hatten nicht die Möglichkeit, diese Riesen zu bekämpfen. Und deswegen hat man dann die Asen gebraucht. Die Asen kamen dann danach. Und bei den Asen hat man es ja auch schon, die sind ja alles Nachfahren einer Salzsteingeburt, die Asen. Also dass Odins Opa wurde aus dem Saalstein geleckt und man weiß halt, wo Odin und Odin ist ja der Hauptase, wo der herkommt, weiß man. Bei den Wanen ist das alles nicht klar, das weiß man nicht, woher die kamen, aber die waren scheinbar sogar vorher da.
Ich finde es sehr interessant, mit der Völkerwanderung kann man sich das ja so vorstellen, dass da eben dann schon ein Stamm war und dann auf einmal neue Völker da durchziehen, die eben auch ihre neuen Götter mitbringen.
Ja, genau. Also es gibt verschiedene Theorien darüber. Die eine ist wirklich, dass es das eine, ich weiß jetzt nicht, welche Völker das genau waren, dass da zwei Völker aufeinander gestoßen sind. Es gibt dann auch noch die Theorie, dass es einfach nur ein anderes Gedankenschule war, wobei das vielleicht auch Hand in Hand geht. Also ich sage es jetzt mal vereinfacht so, dass man kann sich vorstellen, dass die Wanen, die haben in Dänemark gelebt und die Asen wurden in Norwegen angebetet oder so. Also und dann ist man aufeinander getroffen und gesagt, okay, jetzt haben wir hier einen Konflikt, wie machen wir das jetzt so? Und das wird eben auch gut beschrieben in diesem, es gibt dann irgendwann diesen Wanenkrieg, heißt der. Und das ist auch ein bisschen die Erklärung in der nordischen Mythologie, warum es Krieg überhaupt gibt. So entsteht quasi erst das Böse durch diesen Wanenkrieg. Und der Wanenkrieg ist eigentlich ganz schnell erzählt. Es war einfach so, es gab eine Wanenhexe, Gullveig hieß die, die war bei Odin zu Gast und hat dann irgendwie nicht erzählen wollen, das Geheimnis der Wanen. Die Wanen waren halt auch so, die konnten gut zaubern auch so und die waren auch reich und die wollte das nicht erzählen. Dann hat Odin oder die Asen haben die verbrannt. Die ist wieder auferstanden.
Diese Gullveig.
Genau. Die ist wieder auferstanden, nochmal verbrannt, wieder auferstanden. Nochmal verbrannt.
Aber schon noch ganz schön hart.
Ja, schon ganz schön hart.
Eine Hexe verbrennen.
Okay. Ja, dreimal hintereinander. Okay. Und das, die hat alles überlebt. Dann haben die sich getroffen eben, die Wanen und die Asen, an der Urdquelle. Da, wo die Götter ja immer jeden Tag Rat halten.
Da
an dieser Wurzel von Yggdrasil.
Ja, genau, von der Weltenesche unten dran.
Genau, da haben sie sich getroffen. Und dann hat Odin in den Speer geschleudert. Und dann ging der Krieg los. Und dann gibt es verschiedene Quellen wiederum. Die eine sagen, keiner konnte die anderen besiegen. Die andere Quelle sagt, dass die Wanen sogar gewonnen haben. Obwohl, was eigentlich komisch ist, weil die Wanen sind ja eben diese friedlicheren Götter. Und dann war halt quasi unentschieden, sag ich mal so. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt irgendwie, wie machen wir jetzt Frieden? Und den Frieden haben sie auf zweierlei Arten und Weisen gemacht. Das eine war, sie haben Geiseln ausgetauscht. Also die Wanen haben Njörd geschickt, das ist so ein Meeresgott so ein bisschen, dann seine zwei Kinder Freyr und Freya.
Freya,
genau. Und Freya ist auch so ein bisschen so der Gott des Frühlings ist der so und auch so ein Fruchtbarkeitsgott und Freya, das sind alles Fruchtbarkeitsgötter. Die ist auch noch die Göttin der Liebe so ein bisschen, die wird manchmal mit Aphrodite verglichen. Die haben die geschickt und die Asen.
Das passt ja zum Freitag.
Ja, genau, das kommt auch.
Freiertag und der Venerdi, der Venustag im Lateinischen.
Ah, okay.
Ja. Okay, ja, dann hat man das so gleichgesetzt.
Okay, ja, genau, und dann, ach so, stimmt. Nee, auf jeden Fall, die Asen, die schicken den Mimir und Hönir. Mimir ist so ein sehr weiser, eher so ein Riese, den hat man auch schon, an der Quelle der Weisheit sitzt der. Und Hönir ist noch so ein anderer Gott. Dann waren die Wanen aber nicht zufrieden. Weil dieser Hönir, der war sehr schön, sehr groß, war ein starker Führer. Aber der konnte bloß Ratschläge geben, wenn der Mimir dabei war. Und dann haben sie sich verarscht gefühlt und komischerweise haben sie dann Mimir den Kopf abgeschlagen. Wobei der Mimir der Schlaue war. Also
irgendwie sind die Asen aber aggressiver als die Wanen, habe ich das Gefühl.
Ja, aber das waren ja die Wanen, die den Kopf abgeschlagen haben gerade.
Ach so rum, okay.
Ja, ja. Weil, also das waren. Die waren bei denen. Und wie auch immer, das ist dieser Geiseltausch. Und das ist dann auch so, dass dann quasi Freyr und Freya, die ja eigentlich ursprünglich Wanen sind, aber dann auch als Asen angesehen werden. Die sind dann für immer bei den Asen, bei Odin. Und die Geschichte geht nachher über Wanen. Die Wanen wohnen ja in Vanaheim und die Asen in Asgard. Aber es gibt keine Geschichte mehr über Vanaheim später. Das gibt's nicht.
Und also die treten nur in diesem Krieg der Götter da am Anfang auf und dann sind sie eigentlich nicht mehr so.
Es gibt halt noch die, die dort leben.
Okay.
Und noch ein Unterschied noch kurz. Dann muss ich kurz Pause machen, weil es viel war wahrscheinlich. Was ich noch spannend finde, was man selten mitkriegt, ist, dass diese Wanen, also diese Fruchtbarkeitsgötter, die ursprünglicheren, die sind unsterblich. Also außen haut ihnen den Kopf ab oder so. Mhm. Oder die können nicht sterben so, die werden nicht alt. Die aßen aber schon. Das ist das Verrückte. Also Odin ist sterblich. Der muss Äpfel essen, diese von Iduna, diese Äpfel der Unsterblichkeit, dass er nicht stirbt. Das brauchen die Wanen nicht.
Das ist ja bei den olympischen Göttern am Anfang auch so bei Homer, dass die verletzt werden können im Kampf und dann immer Nektar und Ambrosia trinken müssen oder essen. Das ist so die Götterspeise. Und später dann in der klassischen Zeit, dann sind sie aber auf einmal auch eben unsterblich. Also das entwickelt sich auch. Aber hier sieht man ja auch super schön, wie eben verschiedene Götter, verschiedene Kulte irgendwie miteinander vermischt wurden. Und es sicherlich auch unter den Menschen halt Streit darüber gab, wer dann die Hauptgötter waren und so, genau. Und das dann eben daraus dann insgesamt so eine neue Religion, nenne ich es jetzt mal, oder so ein neuer Mythos entsteht, weil das eben der beides irgendwie ein Stück weit vereint.
Ja.
Okay. Und wir hatten ja ganz am Anfang die Schwaben, die Ziu waren erwähnt und der Tyr.
Ja.
Deswegen finde ich das sehr interessant, dass der eben nicht nur für den Krieg, sondern auch für das Recht, oder du hast vorher gesagt, für die Bündnisse, die man dann da eben schmiedet, steht. Das heißt, es wurde ja in der Antike oft gemacht, dass man dann Geiseln ausgetauscht hat tatsächlich, um eben diesen Frieden zu wahren.
Ja, genau.
Und das zeigt eigentlich auch, dass die, also so eine Art Garantie, ne? Wenn ihr halt wieder Krieg anfangt, dann hatten halt oft auch sehr hohe stehende Personen, zum Beispiel den Sohn des Anführers genommen, ja, das, und dann konnte man den halt umbringen. Das war für den anderen Häuptling von dem anderen Stamm ein Argument, halt erstmal die nicht mehr anzugreifen, damit sein Sohn überlebt.
Ja, klar.
Aber da merkt man auch, wie eng Krieg und Frieden, beziehungsweise ein Friedensvertrag oder ein Waffenstillstand, könnte man auch sagen, zusammenhängen.
Ja, genau,
das ist ja in dem Gott Tyr dann in einer Person vereint.
Ja, also ich kenne mich mit dem Tyr gerade nicht 100% aus, ich weiß nur, dass der auch ein sehr alter, wichtiger Gott war. Also er war tatsächlich, glaube ich, auch noch so ein bisschen Fruchtbarkeit, aber ja, ich finde das, weil du gesagt hast, mir liegt es ja immer auf der Zunge, wenn man sagt Krieg, denke ich immer, und Frieden, einfach wegen diesem Buch.
Von Tolstoi.
Tolstoi, Krieg und Frieden. Ja, ich wollte jetzt nämlich eigentlich auch noch dich fragen als Historiker, was muss geschehen, dass es Frieden gibt? Also wenn es Krieg gibt, warum, wir haben ja ein bisschen drüber geredet, warum gibt es Krieg? Haben wir vielleicht noch nicht abschließend geklärt, natürlich nicht, ist lässt sich nicht abschließend klären, aber Krieg ist halt oft, es gibt ja Gründe, zum Beispiel, wenn es ganz dumm ist, weil einer den anderen beleidigt hat einfach, gibt es ja auch vielleicht. Meistens ist es ja ein Zusammenspiel von vielen Sachen. Oft ist halt, man streitet sich halt um Land. Ich will das Land. Nee, wir waren schon da. Das gibt es ja oft. Dann gibt es vielleicht noch strategische Sachen. Ich möchte hier diese Insel haben, weil die, von da kann ich gut einen Hafen bauen an der Insel. Und ich möchte da, und wir wollen da aber auch einen Hafen bauen, weil dann können wir irgendwie, was weiß ich was. Also geopolitische Gründe, sage ich einfach mal so.
Ressourcen, Plünderungsfahrten, also zum Beispiel die Wikinger, die gar nicht so schlimm waren, wie sie oft dargestellt wurden. Aber das waren auch eben, also man könnte sagen Piraten, die haben halt Raubzüge gemacht, die haben halt oft geplündert und sich dann gleich wieder zurückgezogen, haben halt Schätze und sonstiges Vieh, auch Menschen als Sklaven geraubt und so. Also Ressourcen ist ein wichtiger Punkt. Teilweise geht es um die Ehre. Wenn es eben schon eine Hierarchie gibt und dann bestimmte Herrscher untereinander sich beleidigen oder dann eben auch um Erbschaft kämpfen, solche Dinge.
Okay, was muss passieren? Also historisch gibt es ja schon auch Friedensforschung, sag ich mal. Also
ja.
Das ist ja eigentlich fast noch interessanter, weil ich will jetzt ja nicht irgendwie einen Grund haben, Feldbach anzugreifen. Ich will jetzt ja eher einen Grund finden, wie man es schafft, dass es Frieden gibt. So, das ist ja irgendwie, da gibt es sicher doch Theorien.
Es gibt natürlich viele Theorien. Ich glaube, schwierig ist einfach mal die Grund- oder die Ausgangslage, weil die Geschichte, das ist ja oft auch deprimierend, ist ja eigentlich voll von Katastrophen. Kriege, wo man hinblickt in allen Kulturen, auch in China gab es Kriege schon vor 2000 Jahren. Auch übrigens bei den Indianern gab es riesige Kriege unter den Stämmen in Nordamerika. Also die menschliche Geschichte ist eigentlich voll von Gewalt und Brutalität. Und viele Historiker sagen auch, dass Krieg eigentlich der Normalzustand sei.
Könnte einen deprimieren, ja.
Genau, könnte einen deprimieren, ist auch ein sehr pessimistisches Menschenbild. Ich glaube, was man aber, und da ist die Forschung natürlich nicht einheitlich, sondern da streitet man sich auch, was man aber erstmal konstatieren muss, ist, dass also diese Zweiteilung in Krieg und Frieden, als wäre das sozusagen das eine ein absoluter Zustand und das andere dann ein absoluter Zustand, die ist so eigentlich gar nicht gegeben.
Das finde ich so nachvollziehbar.
In der Moderne wird es, glaube ich, krasser. Zum Beispiel Goebbels hat 1943, als dann nachdem Stalingrad für die Deutschen verloren war, hat er diese interessante oder sehr berühmte Rede im Berliner Sportpalast gehalten und wo er gefragt hat, wollt ihr den totalen Krieg? Ja. Und dann haben ja alle, sind aufgestanden und haben gejubelt und man weiß ja auch, dass viele Deutsche eben bis zum bitteren Ende noch gekämpft haben gegen die Alliierten. Und ich glaube, in der Moderne werden Kriege tatsächlich totaler, weil sie eben die ganze Gesellschaft erfassen. In der Geschichte ist es oft so gewesen, dass man das, was man als Krieg bezeichnet, zum Teil, ein Beispiel ist der Hundertjährige Krieg, ja, das zieht sich über sehr lange Zeiträume zum Teil hinweg.
Ja, krass, ja.
Und es das heißt auch nicht, dass permanent das ganze Land im Krieg ist, sondern da hast du halt Schlachten von vielleicht 5.000 gegen 10.000 Ritter oder sowas, ja. Und die kämpfen halt irgendwo da in der Normandie, aber in der Provence herrscht zu der Zeit kein Krieg.
Ja.
Ja. Und auch viele Landstriche, natürlich konnten Bauern Pech haben und das Heer zieht halt da durch und verwüstet die Felder und vielleicht werden die Bauern auch noch getötet. Aber ich glaube, viele Menschen waren von dem Krieg erstmal gar nicht unmittelbar betroffen. Das hat sich vielleicht erst Jahre später eingeholt, dass eben dann man Abgaben geben musste an den König, solche Dinge. Also ich glaube, man muss dieser Übergang von Krieg in Frieden und umgekehrt ist fließend.
Nee, finde ich gut. Also finde ich logisch, weil ich finde, wir neigen ja immer zu Simplifizierung. Also das ist alles, eigentlich ist ja populistisch die ganze Zeit. Und das ist auch eine Frage, wie weit müssen wir es reduzieren? Und ich glaube, es ist ein Problem in allen Themen, dass es manchmal ist ja kurz echt hilfreich zu sagen, es gibt halt Krieg und Frieden. Die zwei Phasen hilft ja manchmal für den Erkenntnisgewinn. Aber wir müssen uns das muss ich jetzt ab jetzt jede Folge betonen. Wir müssen es immer vor Augen halten, dass wenn wir zwei haben, das oder das, das ist meistens nur kurz vor diesen Erkenntnisgewinn, ist das sehr hilfebringend, aber dann müssen wir das wieder übers Bord werfen und uns sagen, ja, es war komplizierter. Es kann ja auch sein, ich weiß ja, der 100-jährige Krieg, das vielleicht hat ja auch mal 2 Jahre lang gar keine Schlacht stattgefunden.
Genau, zwischendrin war auch sogar, sogar länger.
Ja, eben, also deswegen, und übrigens, da wurde sicher auch mal gelacht in diesen 100 Jahren Zeit.
Ja,
es war nicht
so,
dass die alle die ganze Zeit ein kriegsgrämiges Gesicht hatten, weil sie gesagt haben, oh Gott, wir sind ja gerade im 100-jährigen Krieg. Das wüssten die natürlich nicht, weil wir wussten nicht, wie lange es noch geht. Aber das war ja nicht so.
Genau. Absolut. Und man merkt es ja auch heute zum Beispiel, dass, also man spricht jetzt mittlerweile von so hybriden Kriegen. Ja, also war zum Beispiel die Besetzung der Krim 2014 durch diese grünen Männchen, die da auf einmal aufgetaucht sind, die dann eben nachweislich russische Soldaten waren, aber eben ohne offizielle Uniformen. War das schon Krieg?
Ja.
Also auch da ist ja nicht permanent Geschieße und Gerenne und Explosionen und so, wie wir es halt aus unseren Actionfilmen kennen, sondern auch das ist irgendwie nicht klar. Und auf der anderen Seite, es gab ja auch zum Beispiel jetzt gerade in diesem Russland-Ukraine-Konflikt auch schon Verträge zum Beispiel über Weizenlieferungen oder Getreide, dass eben dann die Zugänge zum Schwarzen Meer gesichert werden und so.
Die machen ja auch also, Austausche von Gefangenen.
Genau, also auch das sind ja, man könnte sagen, Friedensbemühungen, die parallel zu dem Krieg laufen. Und so ein, man denkt immer so, okay, dann, also hier klassisch Donald Trump, ne, will den Friedensnobelpreis, denkt halt, zack, ich komme, ich habe Frieden geschaffen, alles gut. Ja, von wegen. Die Hamas lässt sich jetzt auch nicht einfach entwaffnen, ja. Also diese Konflikte ziehen sich dann oft noch länger hin. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Erste Weltkrieg, der mit dem Versailler Vertrag
endet. Der zieht sich bis in den Zweiten eigentlich.
Der zieht sich eigentlich bis in den Zweiten, genau. Das haben auch schon viele damals gesagt. Sogar französische Politiker, die gewarnt haben, dass Deutschland Rache haben wollen wird. Gleichzeitig haben die Franzosen ja noch bis in die 20er Jahre hinein das Rheinland besetzt als Reparationsleistung.
Ach, ja.
Es gab zum Beispiel in Polen gab es noch Kriege, wo paramilitärische Einheiten gekämpft haben. Ja? Also das heißt nicht, dass der Erste Weltkrieg auf einmal dann für alle vorbei war. Gar nicht.
Ja, okay,
sondern es gab eben noch so schwelende Konflikte, die dann immer noch weiter, also nicht im ganzen Deutschen Reich, aber eben an verschiedenen Punkten, zieht sich der Krieg noch hin.
Ja,
und es ist ein Irrglaube zu denken, da sitzen irgendwelche an einem Tisch und dann wird ein Vertrag geschlossen, von heute auf morgen schweigen die Waffen. Beim Zweiten Weltkrieg war es tatsächlich so, aber da war Deutschland auch so am Ende, dass da halt gar nichts mehr ging.
Ja, aber Waffenschweigen ist ja auch nur eins. Also, weil zum Beispiel, ich meine, das Hongkong war ja, ist ja ich weiß jetzt, seit welcher Krieg war das? Also Hongkong war ja dann quasi auch unter englischer Verwaltung oder wie so, oder neutral. Das,
ja.
Also ich meine, es gibt ja auch noch solche Sachen, also dass du dann das Land, denn, da gibt es ja Verträge, vor so und so viele Jahre gehört uns jetzt. Das war doch auch bei der Krim, glaube ich, da lief auch der Vertrag aus. Das ist ja auch wieder
genau.
Nur eine...
Das waren ja koloniale Stützpunkte eigentlich von den Briten.
Ja, genau. Und mir fällt noch ein, nur weil ich will noch auch darauf hinweisen, dass ja wir schon auch böse sind und nicht immer nur die anderen, weil wir hatten ja auch immer diesen schönen bewaffneten Konflikt da das war doch der Gutenberg noch, Afghanistan.
Ja,
da wurde es
Deutschland wird am Hindukusch verteidigt.
Ja, genau, nee, die Freiheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt, genau.
Das war der Struck, das war sogar noch sein Vorgänger. Ah, okay,
aber das war dann auch später noch, dass wurde auch immer betont, dass das nur ein bewaffneter Konflikt ist.
Ja, genau,
so. Genau. Und ich weiß noch genau, wie dann bei Titanic, bei dem Satiremagazin, gab es das Comic, wo so ein kleines Kind steht und sagt, Mama, bewaffneter Konflikt, ich ein Eis, weil das war,
genau.
Das Krieg, das oder war bei uns damals auch so. Und dann machen wir uns jetzt lustig irgendwie.
Oder Kollateralschäden
und
oder
ich find,
Spezialoperation ist auch so ein Begriff.
Ich finde übrigens auch noch erwähnenswert, dass es so viele Kriege gibt, die wir Europäer überhaupt nicht mitbekommen. Und ich habe tatsächlich vorhin extra noch kurz nochmal nachgeschaut und es stimmt, dass 2022 in dem Jahr der Krieg mit den meisten Todesopfern auf der Welt war in Äthiopien. Und
ja,
dann kam aus die Ukraine auf Platz 2.
Und in Sudan ist ja auch ein riesiger
jetzt
Bürgerkrieg.
Jetzt gerade ist natürlich da, also und wir denken oft, dass es irgendwie die Menschheit irgendwie fortschrittlich ist, weil in Europa es halt in letzter Zeit relativ okay war.
Ja.
Also weil Frankreich hat uns schon lange nicht mehr angegriffen, deswegen denken wir, die Menschheit ist irgendwie an einem besseren Punkt. Aber wenn du das mal irgendjemandem aus dem Sudan erzählst, der versteht das, glaube ich, ne, die Sichtweise. Weil
ja, und oder zum Beispiel in Kolumbien, wo permanent oder in Mexiko bewaffnete Drogenbanden und Kartelle Leute entführen und so. Ja, also das ist ja auch schon fast ein Bürgerkrieg.
Ja, dann gibt es wieder andere Europäer, die denken, wir sind halt bessere Menschen. Es gibt wirklich, das sind ja auch Wilde, was halt ich für schwachsinnig halte natürlich so. Dass der Afrikaner an sich, was ich für ganz furchtbar finde, also weil das ist halt, die Welt ist viel zu global vernetzt, also das halte ich auch für Schwachsinn. Mir fällt noch ein, vorhin ist schon, weil du gesagt hast, Krieg ist ein Dauerzustand. Es gibt so einen Philosoph, so einen englischen John Gray, den ich eigentlich ganz interessant finde. Und der sagt, dass eigentlich, dass wir sind der Homo Rapiens eigentlich, sagt er.
Ja.
Und nicht der Homo Sapiens. Er sagt...
Genau, also Rapere heißt raubend oder dann räuberisch, der räuberische Mensch.
Er sagt, es liegt in unserer Natur. Theoretisch ist das alles... Theoretisch haben wir alle Mittel, Weltfrieden zu schaffen. Aber
wir praktisch haben auch die Mittel, die Welt zu zerstören.
Ja, und er sagt aber praktisch, er hält es für ausgeschlossen, weil der Mensch ist einfach
das
böse.
Hoffe ich mal nicht. Also ich glaube, um so einen Frieden, vielleicht nochmal da noch was zu ergänzen, damit ein Frieden stabil ist, braucht es ja ganz viele Voraussetzungen. Zum Beispiel eben auch, dass es den Menschen, die dann da leben, in diesem Kriegsgebiet, dass die eine deutliche Besserung in Sicht haben. Weil sobald da wieder Armut herrscht, oder die eben Begehrlichkeiten geweckt werden oder die untereinander so verfeindet sind, dass dann kann kein dauerhafter Frieden zustande kommen, sondern man muss dann natürlich nach so einem Krieg auch ganz viel Entwicklungshilfe leisten. Man muss da dann natürlich auch die politischen, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen schaffen, dass das nicht wieder eskaliert. Und das ist, glaube ich, gerade bei Trump jetzt, ich nehme ihn als Beispiel, weil er diesen Friedensnobelpreis so gerne haben will.
Wir haben ihn ja schon als Europäer.
Wir haben ihn schon.
Ja, Europa oder die Europäische Union hat doch mal einen Friedensnobelpreis gekriegt vor ein paar Jahren.
Ja.
Also das heißt eigentlich per se.
Obama hat ihn ja auch im Vorhinein gekriegt.
Ja, genau.
Für nichts. Aber das wird vollkommen ausgeblendet, dass eben nicht einfach nur man einen Vertrag unterschreibt und gut ist, sondern dass da viel, viel mehr zugehört. Und das sind eben längerfristige Entwicklungen, die auch schon im Krieg davor eine Rolle spielen, natürlich auch noch Jahre danach eine Rolle spielen können.
Das ist so, wie Slavoj Žižek halt sagt, er wird gern den zweiten Teil sein vom Film.
Ja, zum also, Beispiel.
Das
zum
ist ja auch so, wie geht's denn da weiter?
Genau. Und wenn jetzt irgendwelche Germanen mit ihrem Nachbarstamm Kriege hatten und dann irgendwann mal einen Friedensvertrag geschlossen haben und Geiseln ausgetauscht, dann heißt es ja nicht, dass dann irgendwann bei der Völkerwanderung aus Nordosten auf einmal wieder irgendwelche Neuen kommen, die Vandalen oder sonst wer. Und dann gibt's halt wieder einen Krieg. Ja? Also das ist ja keine Garantie, sondern der Zustand, der Kriege provoziert, dauert ja an. Und den gilt es zu minimieren.
Es gibt ja noch zwei Theorien für Frieden. Also wie man Frieden erreichen kann, auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, dass Frieden ist eine starke Vereinfachung, weil es gibt noch andere Sachen, die damit gehen. Das eine ist, dass scheinbar es hilfreich ist, wenn beide Seiten meinen, sie können es nicht mehr gewinnen, den Krieg. Dann sind sie leichter gesprächsbereit, wenn sie das meinen. Und dann hilft natürlich auch, das sieht man ja auch immer wieder, dass man es zu Hause als Erfolg verkaufen kann. Das ist ja immer so, der Iran ist ja immer so ein super Beispiel. Die hauen dann eine Rakete. Die Iraner haben ja den Amis gesagt, übrigens, wir würdet jetzt demnächst mal eine Rakete auf eure Militärbasis schicken. Ist das okay? Genau. Dann haben die Amis gesagt, ja, kein Problem, die fangen mal ab. Dann haben die Iraner das gemacht. Das war wirklich so.
Ja, das war eine Gesichtswahrung. Also ja, das ist wieder die Ehre.
Und dann haben die Iraner das zu Hause als großen Erfolg. Genau. Aber es war eigentlich abgesprochen. Das war ja erst nach diesem Foto. Also das ist krass. Also ich glaube, diese Gesichtswahrung zu Hause. Es gibt auch Leute, die sagen, dass Netanyahu deswegen eigentlich niemals Frieden will, weil er weiß, dass er danach Probleme kriegt. Keine Ahnung. Ja,
genau. Man muss den, so hart es ist, aber man muss wahrscheinlich vielen Mächtigen dann auch irgendwie einen Ausweg geben.
Ja, genau. Das ist eigentlich auch wieder krass. Das ist so ein komisches Grumgediele, was man machen muss. Ja. Okay, jetzt, man könnte noch eh weiter reden. Ich habe aber noch eine super Theorie, wie man Frieden erreichen kann. Und zwar, man kann es auch so machen, dass wir, trifft sich die einen und die anderen und dann spuckt man in ein Fass rein, rührt in diesem Fass herum und lässt aus diesem gemeinsamen Speichel dann einen Gott erstehen.
Und das haben wahrscheinlich die Götter gemacht.
Das haben die gemacht.
Wenn du schon so eine abstruse Geschichte bringst.
Ja, okay. die haben das gemacht. Also die haben reingespuckt in diesen Kessel oder in dieses Fass, haben da schön rumgerührt und dann haben sie den Gott Kwasir erschaffen. Und Kwasir ist der Gott der Weisheit und über den sagt man, dass überall, wo er hinkam, haben alle Menschen sofort aufgehört zu arbeiten oder was, ist eh gut, den müssten wir mal hier.
Das klingt gut, ja, das klingt gut.
Die haben alle aufgehört zu arbeiten und haben dann dem zugehört, weil er so weise Geschichten erzählt hat. Quasi, der Gott der Weisheit, der wird uns noch.
Der quasi war quasi.
War quasi. Der wird uns noch mindestens zweimal begegnen. Mhm. Beim Skaldenmet wird er uns noch begegnen und auch noch bei einer Geschichte über Loki gibt es den auch noch so.
Ja, wenn das so einfach ginge, dann würden wir es, glaube ich, machen. Wobei, ich weiß nicht, ob alle Menschen da mitmachen würden. Das ist halt immer die große Frage.
Aber wenn, das ist ja schon auch spannend. Also nur, also wenn es jetzt so ginge, dass man dann einfach den Gott der Weisheit, also das ist auch verrückt, dass die Weisheit entsteht dann durch das Ende dieses Konflikts, wird dann die Weisheit irgendwie erschaffen, also in dieser Geschichte.
Das gefällt mir auf jeden Fall besser, als eine Friedenspfeife zu rauchen.
Oder, ja, da wird es immer allen schlecht beim Lucky Luke. Genau. Oh, ich muss heim. Ja. Ich muss heim. Ja. Und es ist auch besser, wie Geiselaustausch.
Ja, finde ich auch.
Ist auch besser.
Gut, wir werden nicht in einen Topf reinspucken, aber wir werden da verschiedene Reste reinlegen, weil es ist noch ein bisschen Gemüse übrig und das müssen wir jetzt einfach quer durcheinander würfeln. Dann gucken wir mal, was rauskommt und wir können dazu vielleicht Reis machen, wenn wir Lust haben.
Alles klar.